So aber steht es geschrieben im goldenen Buch der Stadt Wuppertal.
Was steht da?
Nichts.
Dann ist ja gut.
Nichts, nichts ist gut. Denn wahrlich, wahrlich, ich sage euch, sobald die letzte Stimme abgegeben, die letzte Urne ausgezählt, so dann wird ein Heulen und Zähneklappern das Land erfüllen und es werden beginnen die letzten Tage der Menschheit. Dann wird die Eisenfaust den Samthandschuh abstreifen, wird der Wolf die Kreide ausspeien und es wird das Blaue vom Himmel sich färben zum Tiefschwarz der Hölle. Denn das letzte Versprechen gefällt, die letzte Parole verklungen, die letzte Prognose geplatzt, dann wird es so kommen, wie alle wussten, dass es kommen muss, nämlich knüppeldick. Denn so steht es geschrieben im Buch der Grausamkeiten. Ihr werdet sein ein Volk von Leih- und Kurzarbeitern. Man wird euch gnadenlos schröpfen und zur Ader lassen. Mit eurem Blut werden die Lohnverzichte unterschrieben. Mit eurem Schweiß werden die Fleischwölfe geschmiert. Mit euren Tränen werden die goldenen Badewannen der Reichen und Schönen gefüllt. Und während die Krisengewinnler und Abfallverwerter auf dem Elend schwimmen wie die Fettaugen auf der Brühe, werdet ihr in unbeheizten Freibädern an Unterkühlung verenden. Und kein Bademeister wird da sein, um euch aus den ungeklärten Brackwassern zu fischen. Kein Rettungssanitäter wird die Ersoffenen freiwillig beatmen. Und wer lebend dem verseuchten Schwimmbecken entsteigt, den werden Ganzkörperpilzbefall, Diarrhoe und Schleimhautfraß dahinraffen. Sie werden den Bäckern die Butter von den kleinen Brötchen nehmen. Und wenn es den Hungernden nach Spielen verlangt, dann wird es heißen, was soll das Theater? Das wird ohnehin morgen geschlossen. Denn auf den morschen Brettern, die einst die Welt bedeuteten, rezitieren heute schon brotlose Schauspielkünstler aus ihren Kündigungsschreiben. Euer Leben wird sein ein freudloser Mastgänsemarsch auf dem schmalen Grat zwischen Kleiderkammer und Suppenküche, zwischen Hausfrauenkredit und Privatinsolvenz, zwischen Zwangsräumung und Lohnpfändung. Eure Kinder werden Guido heißen und Horst, Annette und Ursula. Und sie werden doof sein wie die Bretter, dumm wie das gedroschene Bohnenstroh, faul wie der Sack, auf dem der Knüppel der Schultauglichkeitsprüfung tanzt. Sie werden von depressiven Lehrern in verschimmelten Klassenzimmern im Leistungskurs Verlieren unterrichtet. Man wird ihnen ihre erbärmlichen Kopfnoten auf die Stirn tätowieren und selbst auf ihrem dritten oder vierten Bildungsweg werden sie horrende Gebühren zahlen für überfüllte Studiengänge, an deren Ende die amtlich beglaubigte Kopie einer Praktikumsbescheinigung auf sie wartet. Ja, es wird ein Reif fallen auf viele Träume. Es wird ein Essig werden aus mancherlei Wein. Für die künftigen Geschäfte wird es heißen Sense. Und für die Ernten, die da kommen, Fehlanzeige. Und die da meinen, sie hätten genug gelitten, die werden sich wundern. Nämlich das war noch gar nichts. Also lass deine Schuhe wieder mit Eisen besohlen. Besorg dir einen Mantel, der lange hält, und vor allem entstell dein Gesicht. Wer menschlich aussieht, ist schon verloren.
Genau so ist es. Sehr gut, Sie. Ich sag's mal, aber nützt genug. Den behalten wir. Der ist geflossen.
Nummer 210. Tobin.
Hallo und herzlich willkommen zum 210. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 21. Mai 2010, aufgenommen habe.
It is 13. 33.
Jawohl. Und heute ist es Frühling, Sommer. Es ist nämlich sonnig. Und das schon den ganzen Morgen. Das ist mir sehr recht. Das Intro habe ich übrigens aus Neues aus der Anstalt Nummer 35, der neuesten Sendung, geklaut. Und dem nichts mehr hinzuzufügen. Inhaltlich gibt es aber ansonsten die gewohnte Dreiteilung, also zwei Teile politisch, Politik, vor allem Politik. Ein Teil Tech, Space, Mafia, Meet, LHC-Meldungen. Und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren packt, das ist dann Teil 3, die Tech, Space, Mafia-Ecke. Heute in der Reihenfolge Mafia, Space, Tech, Google, fuck up, Fanboy. Ein iPad ist noch nicht mit dabei. Dafür ist eine Mivio-Fehlermeldung mit dabei. Kalik, 17 Grad, sonnige, milde Grüße. Die 17 Grad fühlen sich an wie 16 und der Wind macht übrigens 19 bis 33 km/h aus dem Westen. Das heißt, nee, Comfort Level ist hier 17. Ach, fühlt sich wie 16 oder 17 an. Das ist ganz angenehm. Mild, Iben. Wir haben genau 12.30 Uhr. Hat der Iben noch angefangen zu erzählen, habe ich gesagt, nee, dann nehme ich aber doch nicht auf. Mein iPhone blieb schon wieder wild rum. So, da bin ich dann wieder. Mit dem dritten Teil. Der da erstmal anfängt mit einer Mafia-Ecke. In Großbritannien ist jetzt Eile ausgebrochen, weil nämlich die britische Regierungsbehörde Ofcom bis Ende August einen Verhaltenskodex ausarbeiten will für die Aussendung von Warnhinweisen durch Provider bei wiederholten Urheberrechtsverstößen. Nee, nicht wiederholte Verstöße, wiederholte Vorwürfe. Ja, weil in Großbritannien gibt es ja den Digitalmord, wie ich das gerne so schön nenne. Ja, also Three Strikes, da wird Leuten vorgeworfen, sie hätten Raubmord kopiert und beim dritten Mal wird ihnen das Internet weggenommen. Okay, das mit dem Internet wegnehmen, das ist noch nicht implementiert. Aber das kann jederzeit kommen. Gut, da gab es ja nur inzwischen Neuwahlen und die neue Regierung hat gesagt, sie will an dem Ding aber auch noch mal ein bisschen was ändern. Wahrscheinlich ist deswegen jetzt da die Regulierungsbehörde jetzt da schon am heftig Dinge tun. Vollendete Tatsachen schaffen. Dafür will jedenfalls die Ofcom laut Heise eine zentrale Einheit einrichten, die über das geplante System der abgestuften Erwiderung, Digitalmord, auf Copyright-Verletzungen im Internet wacht. Zugangsanbieter sollen selbst 3 bis 4 Schreiben versenden, bevor einige noch nicht festgelegte technische Maßnahmen greifen. Und zwar von der Drosselung der Bandbreite bis hin zur Kappung des Netzanschlusses. Na, das ist schon komisch. Das Ding ist noch gar nicht richtig fertig und schon wollen sie da auch den Internetzugang wegnehmen. Digitalmord eben. Nee. Dies berichten Experten von Providern und die Bürgerrechtsorganisation Open Rights Group übereinstimmend nach ersten Gesprächen zwischen der Ofcom und Interessenvertretern. Mafiaverein? Das britische Parlament hatte das System der abgestuften Erwiderung, Three Strikes, Netzsperren, wie es auch gerne immer mal genannt wird, wobei ich beim Begriff Netzsperren nicht weiß, meinen die jetzt Zensur oder meinen die Digitalmord? Deswegen nenne ich es Digitalmord. Ist viel einfacher. Nicht so doppeldeutig. Jedenfalls Anfang April mit dem Digital Economy Bill noch ganz fix vor den Neuwahlen im Schnellverfahren beschlossen. Die Liberaldemokratin, die inzwischen mit den Konservativen eine neue Koalitionsregierung gebildet haben, hatten gegen den Vorschlag gestimmt. Er muss teilweise noch durch das sich neu konstituierende Parlament geprüft werden. Trotz des politischen Wechsels will die Ofcom den engen Zeitrahmen des Gesetzes erfüllen und die Vorgaben für die Verwarnungen von Nutzern festzurren, die mehrfach bei illegalen Download-Aktivitäten erfischt werden. Angeblich. Aber ja. Die Open Rights Group sieht aber noch mehrere Fragen offen. Nach wie vor sei unklar, wie mit den Anbietern offener WLAN-Zugänge umgegangen werden müsste. Bisher müssten Provider angemessene Schritte unternehmen, um Copyright-Verstöße durch Dritte zu verhindern. Zudem müsse aus den Schreiben unmissverständlich hervorgehen, dass sie bei einer Nichtbeachtung rechtliche Konsequenzen zu fürchten hätten. Dabei sei von Anfang auf die Möglichkeit des Einspruchs und darauf hinzuweisen, dass ein rechtlicher Beistand hinzugezogen werden kann. Bliblablub, also im Wesentlichen, die Regulierungsbehörde versucht jetzt schon mal vollendete Tatsachen zu schaffen, während das Parlament noch gar nicht wieder fertig zusammengesetzt ist. Aber hey, ich sag doch, iPhone bliebt. Jetzt hat es aber schon einen Reboot bekommen, also daran kann es jetzt nicht liegen. Letztlich müsse die Zahl der Rechtsverletzungen klar herausgearbeitet und dokumentiert werden. Auch müsse klar sein, ob ein Zugang etwa nach 15 oder 50 Verstößen gesperrt werde. Nö, nach einem. Digitalmord.
Die Content-Mafia ist einfach verzweifelt. Die Politikwissenschaftlerin Monika Hotten moniert zudem, dass die Ofcom offenbar ein quasi-justizielles System einer automatisierten Rechtsprechung ansteuere. Das entspräche nicht den Vorgaben aus dem Telekom-Paket der EU. Demnach sollten die Mitgliedstaaten beispielsweise vor dem Kappen von Internetzugängen gemäß dem Modell 3 Strikes, 3 Urheberrechtsverletzungen und du bist raus, nein, 3 Vorwürfe, den Nutzern ein faires und unparteiisches Verfahren garantieren. Solche Maßnahmen müssten effektiv und schnell überprüft werden. Nö, 3 Vorwürfe, man ist default schuldig. Wenn man nicht Widerspruch einwirft, dann ist man schuldig. Weil wer unschuldig ist, der kann ja immer noch Widerspruch einwerfen. Der Widerspruch wird dann gepflegt ignoriert und man ist trotzdem schuldig. Aber no, also ja, habe ich mir hier letzten Freitag reingeklebt. So, dann gibt es Piratenzugang. Der internationale Verband der Filmindustrie Motion Picture Association, MPA, hat am Landgericht Hamburg eine einstweilige Verfügung gegen den in Berlin firmierenden Internetdienstleister CB3ROB, wenn man das richtig ausspricht, erwirkt, der nach eigenen Angaben Transitleistungen für die Torrent-Suchmaschine The Pirate Bay erbringt, hat die Mafia erklärt. Unklar ist immer noch, wogegen sich nun die Verfügung eigentlich genau richtet, weil niemand wusste irgendwas genau und vor allen Dingen der Provider hat da noch nichts von mitgekriegt gehabt. Die Mafia hat sich hingestellt, wir haben ein Urteil. Provider sagt, wir nicht. Ist ja schön, dass ihr behauptet, ein Urteil zu haben, aber bevor wir das nicht haben, können wir da leider nichts umsetzen. Ne? Und jedenfalls wurde aus Hamburger Justizkreisen die Existenz einer solchen Verfügung zwar bestätigt, weitere Einzelheiten waren allerdings auch hier nicht bekannt. Nach Angaben der MPA soll es dem Provider nun untersagt sein, The Pirate Bay mit dem Internet zu verbinden. Wo sich dann irgendwie die Frage aufdrängt, ob den Richtern bekannt ist, dass Durchleitungsprovider eben nicht für Inhalte zuständig sind. Und dass man sich doch eigentlich irgendwie juristisch, wenn man eine Seite weghaben will, gegen die Seite wenden müsste. Und nicht so frei nach dem Motto, du Provider, zensier das mal weg. Ja, aber hey. Für jeden Verstoß drohe dem Unternehmen und seinem Inhaber Sven Olaf Kamphuis ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro. Wisst ihr was, wenn das Ding hier die ganze Zeit nur rumbliebt? Nehme ich das Kabel weg. Ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro oder bei Zahlungsunfähigkeit bis zu 2 Jahre Haft. Bisher habe er keine Verfügung zugestellt bekommen, erklärte Kamphuis gegenüber Heise Online. Na, oder anders ausgedrückt, die Content-Mafia stellt sich hin und sagt, wir haben hier ein Urteil. Und der, gegen den dieses Urteil ergangen sein soll, sagt ich nicht. Na, was also im Wesentlichen schon irgendwie in die Kategorie eigenartig fällt. Weil wie soll man ein Urteil umsetzen, was man nicht kennt? Moment. So, und dann gibt es noch die weitere Meldung. Der Unternehmer wunderte sich allerdings, dass es überhaupt dazu gekommen sein soll. Wir haben bei allen deutschen Gerichten Schutzschriften gegen Verfügungen der Filmbranche hinterlegt, sagte er. Damit sollte verhindert werden, dass ein Gericht eine Verfügung wie üblich ohne Anhörung des Betroffenen erlässt. Die MPA hatte in der Vergangenheit rechtliche Schritte gegen den Provider angedroht, wie Torrent Freak berichtet hatte. Kamphuis überlegt nun seinerseits per einstweiliger Verfügung gegen Disney und Co. vorzugehen. Man darf also auf den Fortgang des Verfahrens gespannt sein. Na, die Content-Mafia hat es geschafft, irgendwie ein Urteil zu erwirken, was allerdings niemand kannte zu dem Zeitpunkt, wo irgendwas drin stand von ganz gigantischen Strafen, trotz der Tatsache, dass Schutzschriften hinterlegt waren. Ich meine, okay, hier Hamburger Landgericht ist ja nun nicht gerade berühmt für seine überaus meinungs- und internetfreundlichen Urteile. Von daher, ja. Aber so ein bisschen komisch ist die ganze Geschichte schon. Na, also ganz offensichtlich haben die Schnauze voll davon, irgendwie Pirate Bay selber anzugreifen und haben jetzt beschlossen, sie versuchen mal irgendwie einen Zugang wegzuixen. Ja, gab es hier letzten Freitag die Heise-Meldung. Am Samstag habe ich dann mal beim Herrn Knüver seinen Blog Indiskretion Ehrensache geklaut. Da erklärt der Hauptgeschäftsführer, also es ging um den Leistungsschutzrechte-Quatsch, den ich ja letzte Woche im Podcast auch schon hatte, so frei nach dem Motto, ja, da meint irgendwer, der Gesetzentwurf sei urheberrechtlich geschützt. Und dieser irgendwer, der da meint, ist der Chef des BDZV, weil ich hier jetzt gerade nicht stehen habe, was BDZV heißt, also Bund Deutscher Zeitungsverleger oder irgendwie sowas. Also eine Lobbyvereinigung von Verlagen. Und der blökt jedenfalls rum von wegen Urheberrechtsschutz. Und Knüver meint dazu, da erklärt der Hauptgeschäftsführer der Zeitungsverleger eine journalistische Leistung als rechtlich fragwürdig. Na, weil nicht veröffentlichte Dokumente veröffentlichen ist ja durchaus was, das macht ja der eine oder andere Journalist so regelmäßig. Und Eiweiz beruft sich drauf, die Veröffentlichung des Gesetzentwurfs ist eine journalistische Tätigkeit, sie sind eine journalistische Plattform. Von daher, Urheberrechte sind ja ein nettes Argument, aber die ziehen nicht so richtig. Und Knüver ist da auch der Meinung, da haben die aber recht. Er demonstriert mit aller Deutlichkeit, warum das Leistungsschutzrecht nicht kommen darf. Es erhält eine Industrie am Leben, die jene ihr anvertrauten Sonderrechte längst nicht mehr als solche begreift. Wer so redet, der tut keinen Dienst an der Gesellschaft. Man kann nur hoffen, dass der BDZV sich schnellstmöglich von Dietmar Wolf trennt. Habe ich mir hier am Samstag reingeklebt. Dann gab es Heise, hatte dann die Meldung auch nochmal in ganz. Dietmar Wolf, Geschäftsführer des Bundesverbands Deutscher Zeitungsverleger, BDZV, hat dem Urheberrechtsportal iRights.info wegen der Veröffentlichung eines Gesetzentwurfs aus der Branche für ein neues Leistungsschutzrecht rechtswidriges Verhalten vorgeworfen. Wenn man so etwas gegen den Willen der Urheber ins Netz stellt, widerspricht sich hier eine Organisation, die einerseits für Urheberrecht eintritt und andererseits Urheberrecht verletzt. Ja, woher er der Meinung ist, dass die für Urheberrecht eintreten, ist noch eine andere spannende Frage, aber ja. Erklärte der Lobbyist im Deutschlandradio. Auch der Gesetzgeber habe so die Möglichkeit gewonnen, Einblick in das unfertige Papier zur Ausweitung des Schutzes von Presseerzeugnissen im Internet zu nehmen. Nur noch mal zum Mitmeißeln, das soll ein Gesetzentwurf werden. Wenn das ein Gesetzentwurf werden soll, dann würde ich davon ausgehen, dass also im absoluten Minimalfall der Gesetzgeber mit beteiligt ist. Wenn ihr einen Gesetzentwurf schnitzen wollt und den Gesetzgeber dann nicht reingucken lassen wollt, wie wäre es damit? Ihr geht irgendwo anders hin, wo sowas üblich ist. Hier ist das nämlich nicht. Genau das hätten die Verleger nicht gewollt. Vielmehr wolle man die Details zur Umsetzung dem federführenden Bundesjustizministerium überlassen. Die Macher von iRights.info sehen den BDZV damit in der Debatte diskreditiert. Wir finden es äußerst bedenklich, dass der Hauptgeschäftsführer des Zeitungsverlegerverbands sich in eigener Sache gegen die Pressefreiheit ausspricht, erklärte Matthias Spielkamp als Vertreter des Informationsportals gegenüber Heise Online. Es ist völlig klar, dass in diesem Fall ein großes öffentliches Interesse daran bestanden hat, den Entwurf für das Leistungsschutzrecht zu veröffentlichen. Weil, ne, keiner weiß ja, worum es geht. Na, die Verlage haben immer rumgebrüllt, wir wollen sowas, aber was wollt ihr denn nun eigentlich genau? Ja, und jetzt gibt's da einen Entwurf, was sie denn wollen. Sie wollen Exklusivrecht an einzelnen Worten. Na? Ja, klarer Fall von nö. Fällt mir dazu ein, aber hey. Da. Der BDZV fordere bei jeder Gelegenheit eine stärkere Pressefreiheit, was zu begrüßen sei, führt der Spielkampf weiter aus. Dann müsse sich die Vereinigung an diesen Maßstäben aber auch selber messen lassen. Noch dazu sei der Hinweis auf den urheberrechtlichen Schutz in diesem Fall besonders gefährlich. Schließlich habe es bereits prominente Fälle gegeben, in denen das Urheberrecht als Werkzeug verwendet werden sollte, um die Pressefreiheit einzuschränken. So hätten etwa Scientologen versucht, Veröffentlichungen mit diesem Argument zu unterbinden. Ja. Na, absurd. Dann hatte ich bei Fefe gefunden, dass US-Provider jetzt auch keinen Bock mehr auf Content-Mafia haben. In diesem Fall Time Warner Cable. Die haben nämlich nichts mehr mit Time Warner zu tun. Oder die haben nichts mehr mit Time Warner zu tun, außer dem Namen. Aber ist natürlich trotzdem herrlich ironisch. Hier ihre Argumentation. If the court compels TWC to answer all of these lookup question requests, given its current staffing, it would take TWC nearly 3 months of full-time work by TWC's Subpoena Compliance Group. Also die Content-Mafia hat da im Wesentlichen IP-Adressen in rauen Mengen hingeschmissen und gesagt, sagt uns, wer zum Zeitpunkt X die innehatte. Wegen, weil das ist ein angeblicher Raubmordkopierer. Und die sagen jetzt, also wenn wir das hier alles beantworten, dann sind wir Jahrzehnte beschäftigt und können in der Zeit übrigens nicht reagieren auf neue Sachen, die reinkommen. Um es mal leicht übertrieben darzustellen. Habe ich mir am Samstag reingeklebt. Am Sonntag hatte ich dann Bild.de hatte sich bei einer Facebook-Gruppe bedient. 15 Fotos in verpixelt und zur Klickstrecke geschnitzt und brauchte dann allerdings mehrere Tritte in die Rückseiten, bis denen aufgefallen ist, dass sie ja gar nicht die Urheberrechte erworben haben. Ne? Bild.de, nur nochmal als Erinnerung, ist ein Erzeugnis des Axel Springer Verlags, der wiederum, dessen Hauptbrüllaffe, Christoph Käse, ist berühmt dafür, dass er das Leistungsschutzrecht haben will. Oder ein bisschen Meta ausgedrückt, könnte es auch darauf hinauslaufen, dass die Urheber, nämlich die Fotografin und die abgebildeten Personen auf den Fotos in Zukunft, gar keine Rechte an ihren eigenen Bildern mehr haben, weil Blöd die sich geschnappt hat, die Urheberrechte in die Tonne getreten hat und veröffentlicht hat. Na, weil ist Teil eines Presseerzeugnisses. Das Ganze eben als Klickstrecke, damit man möglichst viele Impressions sammeln kann, weil Impressions bringen ja Geld. Dehe. Na, also wie war das jetzt doch mit Urheberrecht im Netz und rechtsfreier Raum? So, dann muss ich nachgucken. Montag war die Piratenbucht offiziell offline, weil hier die Geschichte mit Gerichtsurteil eben mal auf dem ganz schnellen Dienstweg erwirkt. Da hat dann der Provider dann doch beschlossen, das Risiko nicht eingehen zu wollen. Ich weiß nicht, ob er dann bis dahin das Gerichtsurteil wenigstens irgendwie in seinen schmutzigen Fingern gehalten hat. Weil wenn nicht, fällt mir dazu spontan ein, ja dann, liebe Mafia, wenn ihr ein Urteil irgendwo in einem Schrank versteckt, kann leider sich auch niemand dran halten. Aber jedenfalls hat der Provider dann die Verbindung zur Piratenbucht abgeknipst. Und ja, dann waren die offline. Das hat dann allerdings auch gerade mal 24 Stunden gehalten. Dann waren sie nämlich wieder online. Und zwar über, was war es doch gleich, irgendwo im Osteuropäischen, wo dann ganz offiziell die schwedische Piratenpartei gesagt hat, okay, das haben wir jetzt mal in die Hände genommen. Ja, weil das geht ja mal einfach gar nicht. So, dann gab es ein paar Space-Meldungen. Die erste Space-Meldung kommt vom Freitag letzte Woche, 20.20 Uhr und 9 Sekunden. Stimmt nicht, 20.20 Uhr und 8,9991, irgendwie sowas. Also jedenfalls 20.20 Uhr ist Space Shuttle Atlantis gestartet auf die planmäßig letzte Mission, die dieses Shuttle noch vor sich hat. STS-132. Da gab es kurz vorm Start noch einmal Aufregung, weil beim Schließen der Ladebuchttüren war irgendwo im Laderaum noch ein Kugellager, war es, glaube ich, gefunden worden. Und es stellte sich halt immer mehr die Frage, wo kann das Ding denn hergekommen sein? Und irgendwie hat dann jemand Panik bekommen und gesagt, wir wissen nicht genau, wo es herkommt. Bevor wir das nicht wissen, wollten wir erstmal noch Einspruch erheben gegen den Staat. Das hat sich aber zum Glück noch rechtzeitig beseitigt. So, dann gab es ein Problem am Samstag, am ersten Flugtag, wo ja üblicherweise die Hitzeschutzkacheln genau untersucht werden mit dem Orbiter Boom Sensor System, einer Roboterarmverlängerung. Und zwar gab es da das Problem, dass die Sensoreinheit sich nicht voll bewegen konnte, weil irgendwie ein Kabel eingeklemmt war. Und ja, das war dann etwas arg unpraktisch, weil die Lösung bestand dann darin, man hat dann mit einem zweiten Kamerasystem, was aber nur bei Licht funktioniert, die Stellen untersucht, die besonders interessant waren. Das hat dann also irgendwie arg lange gedauert und man hat auch, glaube ich, nicht alles geschafft, was man eigentlich hätte schaffen wollen. Aber gut, dafür gibt es ja bei ISS-Missionen immer noch genügend Ausweichmöglichkeiten, da die Sachen anzugucken. Dann gab es am Sonntag das Andocken, den ersten EVA, den ersten Ausstieg am Montag. Am Dienstag wurde ein Stück Nutzlast installiert, nämlich MRM1, das... Wofür steht denn das? Dingens Research Module 1, also das russische Modul, was jedenfalls da in der Ladebucht noch mitgeflogen ist, wurde dann angedockt. Am Mittwoch gab es den zweiten Ausstieg, wo dann auch das Kabel am OBSS korrigiert wurde und vier Batterien gewechselt wurden. Und außerdem wurde noch eine zusätzliche Breitbandantenne beim ersten EVA installiert, die war allerdings, irgendwas war da nicht ganz richtig, das haben sie dann beim zweiten EVA auch noch korrigiert, weil die zwei Leute, die da draußen waren, die waren irgendwie viel zu schnell fertig. Und ehe man die zu früh wieder reinschickt, wenn sie schon mal gerade da draußen sind, können sie sich auch mal um den Quatsch da kümmern. Und ich meine, heute, am Freitag, während ich das hier aufnehme, ist der dritte und letzte planmäßige Ausstieg, wo ich glaube auch nochmal irgendwie Batterien getauscht werden und noch irgendwie anderer Kleinquark. So, die Batterien fliegen übrigens mit Atlantis dann wieder nach unten und werden da untersucht, um rauszufinden, wie die sich denn so die letzten knapp 10 Jahre im All gehalten haben. Und ja, so, Shuttle-Mission. Deswegen gibt es hier auch ein langes Outro hinten dran. Dann gab es noch beim ersten EVA auch noch irgendwie ein Problem, dass es einen von drei Steuerungscomputern, nämlich den aktiven, bei der ISS gerissen hat. Der hat einfach Fump gemacht, dann gab es irgendwie eine Weile keinen Strom. Und als dann die Systeme wieder zurück waren, da konnten sie dann langsam weitermachen. Ja, kann mal passieren, darf aber eigentlich nicht. So, dann gibt es einen neuen Mars-Rekord. Gab es eine DPA-Meldung. Opportunity bricht Rekord. Washington, neuer Rekord auf dem Mars. Der kleine Roboter Opportunity ist seit heute der älteste noch funktionierende Bewohner des roten Planeten. Die Sonde arbeitet seit 2004 und damit länger auf dem Mars als jedes andere NASA-Gerät zuvor, teilte die Raumfahrtbehörde mit. Die Bestmarke hielt bisher die Sonde Viking 1 mit 6 Jahren und 116 Tagen. Ursprünglich erwartete die NASA nur, dass die Sonde 90 Tage durchhält, aber Opportunity läuft und läuft und läuft. Ich meine allerdings, dass Spirit, also der zweite Rover, den Rekord gerade ein paar Wochen früher schon gebrochen hat. Einziger Haken an Spirit ist, dass man von dem im Moment nichts hört und deswegen nicht weiß, ob er noch aktiv ist. Und deswegen hat jetzt offiziell erstmal Opportunity den Rekord. Wenn Spirit nochmal wieder zurückkommt, kriegt die den Rekord sofort. Aber ja, ist übrigens von heute früh, also ist tatsächlich heute wie heute. Wobei, ist das heute? Nee, heute wie gestern, Donnerstag. Habe ich mir letzten Freitag hier reingeklebt. Google hat den Nexus Webshop weggemacht, geschlossen. Das Nexus One Telefon konnte man ja bisher nur bei Google Online kaufen und nicht irgendwo in Läden. Und Geschäftsmodell, das hat Google jetzt eingestampft, weil denen wohl aufgefallen ist, dass die Leute ein Telefon am liebsten erstmal gesehen haben, bevor sie es kaufen. Und nicht erstmal kaufen, sich dann angucken und feststellen, dass es eigentlich gar nicht das ist, was sie haben wollten. Aber ja, dann gab es den Google-Fuck-Up, wo auch mal wieder Hyperventilation in der vergangenen Woche anstand. Google hat nämlich mit Street View-Autos auch Daten eingesammelt. Und zwar hat Google zugegeben, nachdem hier der ich glaube Hamburger war es, Datenschutzbeauftragte da nochmal rumgetrommelt hat, von wegen, die hätten da WLANs eingesammelt. Ja, was haben sie denn nun gespeichert? Und da musste Google zugeben, ups, wir haben gerade festgestellt, uns sind offensichtlich bei den Rohdaten auch ein paar Daten von den Netzen in die Finger gefallen. Und wenn die Netze nicht verschlüsselt waren, dann sind die Daten, die uns in die Finger gefallen, sind auch tatsächlich nicht verschlüsselte Nutzdaten. So, und ja, das hat dann erstmal irgendwie große Aufregung verursacht. Wobei, wenn man dann ganz genau hinguckt, da stellt man fest, naja, also die haben alle 0, so und so Sekunden die Frequenz gewechselt, auf der sie gelauscht haben. Plus, es sind halt nur die Daten, Bruchstücke von unverschlüsselten WLANs überhaupt in einer Form bei Google gelandet, mit der irgendwer theoretisch etwas hätte anfangen können. Na, und unverschlüsselte WLANs sind ja seit dem BGH-Urteil gefährlich. Da haftet man schließlich auf Unterlassung. Und im Wesentlichen haben sie zugeben müssen, sie haben Mist gebaut. Und genau das haben sie dann auch getan. Der US-amerikanische Internetdienstleister Google will nicht mehr mithilfe seiner Street View Autos WLAN-Daten sammeln, hat dann der heiße Ticker geschrieben. Damit zieht das Unternehmen eine Konsequenz aus einer nun von ihm selbst eingeräumten internen Panne. Ende April hatte Google noch in einer Mitteilung beteuert, die mit Kamera und WLAN-Empfänger ausgerüsteten Autos sammelten lediglich die MAC-Adressen und die Namen SSID der Funknetze. Nun hat das Unternehmen die Angaben korrigiert. Entgegen der vorigen expliziten Behauptung hatten die Autos doch von den WLAN ausgehenden Nutzdaten Payload Data gespeichert, teilte Google in seinem Weblog mit. Der Scherz an der Sache war ja, dass schon bei der Verkündung, dass sie überhaupt WLAN-Adressen eingesammelt hätten, dass da irgendwelche Datenschubser dann schon hyperventiliert haben, von wegen, das geht ja nicht. Was, wenn ein WLAN heißt wie eine Person, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen. Ja, wie viele WLANs heißen denn wie der Besitzer des WLANs? Hallo? Ist das überhaupt eine signifikante Anzahl? Der Hund da hoppelt. So, und jetzt musste also Google zugeben, ja, da sind ihnen wohl auch ein paar Nutzdaten in die Finger gefallen. Das ist nur bisher niemandem aufgefallen, weil da gab es dann auch großes Geschrei im Netz, so von wegen, ja, aber das muss denen doch auffallen, wenn die megabyteweise zusätzliche Daten sammeln. Nee, das fällt denen nicht auf. Die haben so gigantische Datenspeicher, dass sie die Rohdaten da einfach erstmal reinkleben und denen das scheißegal ist, wie viele Giga oder Terabyte das sind. Na, ich meine, Google hat so viel Speicher, dass sie ja auch Speicherkapazität vermieten. Und Rechenkapazität, also ja, und die Daten angucken tun sich im Zweifelsfall nur die Leute, nachdem da irgendwelche Auswertungen drüber gehuscht sind, und das sind dann eben nicht mehr die Rohdaten, weil die Rohdaten nicht dabei sind. Da hatte Chris Köntop dann auch noch eine interessante Beschreibung, wie das dann kommen kann. Naja, das Tool, was die da verwenden, das lauscht einfach nur auf dem Kanal und nimmt einzelne Datenpakete, die da so vorbeifliegen, einfach mit. Und bei der Auswertung gucken sie sich dann halt nur MAC-Adressen und SSIDs an. Aber nicht die Payload, die dummerweise auch nicht irgendwie akut getrennt ist von den interessanten Daten. Und also da ist halt einfach ein Fuck-up passiert. So, und dann hat Ilse Trulse Eigner auch rumhyperventiliert. Von wegen, das sei aber alarmierend. Der Vorgang sei ein weiterer Beleg dafür, dass Datenschutz für Google noch immer ein Fremdwort ist. Und wir werden diesen Fall nicht auf sich beruhen lassen. Wie viele Pannen will sich Google eigentlich noch leisten? Wieso? Das ist die erste. Wie viele Pannen hättet ihr denn gerne? Wie viele Pannen macht ihr denn so ungefähr? Er erlasst ein Zensurgesetz, setzt es dann aber nicht ein, sodass man nicht mal mehr vors BFFG ziehen kann. Also geht weg. Na, und also da haben sie dann hyperventiliert. Aber massiv hyperventiliert. Dann am Dienstag habe ich mir hier reingeklebt, dass zwar in Irland die Daten gelöscht wurden, aber hier in Deutschland sagen irgendwie die Datenschutzbeauftragten, auf gar keinen Fall löschen, weil sonst kriegen wir doch nie raus, ob man euch da nicht irgendwie noch einen Strick draus drehen kann. Google hat angeboten, hat gesagt, hier, wir haben diese Daten, das geben wir auch zu. Und wir sind bereit, die einfach mal komplett alle zu löschen. Sagt der Datenschutzbeauftragte, nein, löscht das nicht. Dazu frage ich mich, ja, das ist gut für den Datenschutz, wenn Daten nicht gelöscht werden oder was? Oder habe ich irgendwie gerade was missverstanden? Na, weil ich meine, wen will man da denn eigentlich ans Knie pinkeln? Die Firma Google als Firma aus USA, das könnte in Deutschland etwas schwierig werden, einer Firma ans Knie zu pinkeln, die nur in USA existiert. Aber hey. So, am Mittwoch gab es dann eine Ermittlung einer Staatsanwaltschaft, weil nämlich Jens Ferner eine Anzeige eingeworfen hat, im Wesentlichen sich die Frage gestellt hat, ob das, was Google da zugegeben hat, getan zu haben, eventuell strafrechtlich relevant sein könnte. Und wenn ja, welche Straftatbestände denn da überhaupt in Frage kämen? Daten ausspähen oder was weiß ich. Ja, und deswegen ermittelt jetzt die Staatsanwaltschaft und ja. So, dann gab es Fanboy-News. Letztes Wochenende war es, glaube ich, schon. Samstag habe ich es hier reingeklebt. Hat ein Gericht in USA beschlossen, dass die Gerichtsunterlagen in Sachen Gizmodo jetzt doch veröffentlicht werden dürfen. Und da sind so ein paar ekelhafte Details drin gewesen, wie zum Beispiel der in Anführungszeichen Finder des iPhones, dem wurden noch 3.500 zusätzliche Dollar versprochen, wenn rauskommen sollte, dass das Gerät, was er da abgeliefert hat, auch tatsächlich ein echtes iPhone ist. Also zu Deutsch, wenn das echte iPhone rauskommt und genauso aussieht. Und auch in dem Brief, den erstmal hat sich, bevor irgendwie es einen offiziellen Brief von Apple gab, hat Steve Jobs sich persönlich bei dem Gizmodo-Chef gemeldet und gesagt, ihr habt da ein iPhone von uns, das hätten wir gerne zurück. Und da hat der Gizmodo-Fuzzi gesagt, ne, wir wollen aber einen offiziellen Brief, wo ihr zugebt, dass das euers ist. So, und dann gab es halt den offiziellen Brief und in der Antwort, die Gizmodo dann geschickt hat, da waren sie dann auch nochmal einmal ganz besonders eklig. Und ähnliche Ekligkeiten. Aber mit Blick auf die Uhr habe ich hier gar keine Zeit, die alle noch zu begucken. Dann hat sich Daring Fireball, der Gruber, auch nochmal die Frage gestellt, was denn eigentlich Open meint, was Adobe immer behauptet, wofür sie ja wären. Naja, Open bei Adobe sind Sachen, für die es eine Spezifikation irgendwo gibt. Na, da gibt es nicht irgendwo zwingend Source Code für, sondern Open, da reicht es völlig, eine Spezifikation zu haben. Das wiederum heißt aber eigentlich konsequent zu Ende gedacht, dass auch Microsofts Datenformate Open sind. Die kann man zwar nicht umsetzen, die Programme, die da mit hantieren, weil man da nämlich sämtliche Patente von Microsoft plötzlich an der Backe hätte und ganz viele Patente im Zweifelsfall auch nicht einfach so genutzt werden können, aber also Open ist halt Open. Da gibt es halt irgendwo eine Spezifikation, die allerdings noch nicht mal mehr einem Standardgremium vorgelegt wurde. So, dann hat es am Wochenende ein Problem mit Palms Up-Katalog gegeben. Der war dann nicht ein Katalog, sondern ein Fehlerlog. Weil Apps installieren ging irgendwie nicht, weil hat irgendeine Fehlermeldung fallen gelassen und dann ging es halt nicht. Was dann irgendwie die Frage aufwarf, warum? Ja, sollte man irgendwie das Systemdatum ändern? Keine Ahnung, was das für ein Dreck ist. Jetzt habe ich mir eine halbe Stunde voll. Dann habe ich mir das LHC am Montag mal aufgeschrieben, weil Samstagmittag Six Bunch Squeezed Stable Beams existierten, die so insgesamt eine Kleinigkeit über 24 Stunden standen. Also die haben im Wesentlichen je Teilchenstrahl 6 Packungen Protonen reingeschmissen, haben die dann zusammengequetscht, dass die auch ordentlich aufeinander knallen können in den Interaktionspunkten, da wo halt die Experimente sitzen, und haben die dann mal eben bummelig 24 Stunden da laufen lassen mit 3,5 Teraelektronenvolt je Strahl. Hat also ganz ordentlich gerumst. So, steht jetzt auch fürs kommende Wochenende an. Also für mich ist es noch das kommende Wochenende. Für euch, je nachdem, wann ihr es hört, jetzt hier über Pfingsten, wollen die LHC-Leute praktisch die ganze Zeit Stable Beams ziehen, weil da ist einfach niemand da, der irgendwie was an der Maschine reparieren wollen würde. Und da kann man ja Stable Beams ziehen, das kostet ja nicht viel. So, und dann ist auch noch rausgekommen, dass für Palm sich insgesamt 6 Unternehmen interessiert hätten. Wer das denn nun eigentlich gewesen sein soll, ist irgendwie nicht klar. Es ist nur bekannt, wer es dann geworden ist, nämlich HP, also Hewlett-Packard. Und wer sich da alles sonst noch so beworben hat und Geld angeboten hat, ist unklar. Im Wesentlichen. Dann habe ich mir am Dienstag ein heiße Teilquote, nachdem Pfeffer darauf hingewiesen hat, hier reingeklebt. Es gibt nämlich, oder es soll demnächst die erste 3 Terabyte Festplatte auf den Markt kommen. Fragt man sich, ja, und wird halt größer. Der Trick daran ist, dass es irgendwo im, oder dass die Partition Table maximal 2,1 Terabyte ab kann. Wenn man jetzt also eine 3 Terabyte Platte nutzen will, dann muss man irgendwas anderes als die klassische Partition Table nehmen. Und irgendwo gibt's auch noch BIOS-Quatsch, der da ins Bild gehüpft kommt, weil das BIOS muss ja irgendwie ein bisschen wenigstens Partition Table verstehen. Oder anders ausgedrückt, eine 3 Terabyte Festplatte lässt sich im Zweifelsfall nur mit EFI nutzen. Oder anders ausgedrückt, zum Beispiel an einem Mac. So, Mittwoch habe ich mir dann auch aus dem Heise-Ticker teilquotiert, dass der BGH Softwarepatente ermöglichen würde. Der Bundesgerichtshof BGH hat neue Möglichkeiten zur Patentierbarkeit von Software und Verfahren, die mit Hilfe von Computern ausgeführt werden, aufgezeigt. Im Streit über eine Patentanmeldung von Siemens auf ein Verfahren zur dynamischen Generierung strukturierter Dokumente beim Deutschen Patentamt hat die Berufungsinstanz entschieden, dass auch rein konzeptionelle Überlegungen ein technisches Problem lösen können und somit prinzipiell schutzwürdig sind. Rein konzeptionelle Überlegungen ist im Wesentlichen, heißt, kann man auch Software drunter kleben. Na, also das BGH sagt, ja, auch Software ist patentierbar. Ja, und Patent heißt, man hat 20 Jahre lang ein exklusives Nutzungsrecht. Super. Aber ja. So, auch von Mittwoch. Google hat einen neuen Open-Source-Codec auf den Markt geschmissen, der früher mal VP8 hieß. Jetzt heißt er WebM. Und das einzige Problem, was man so an WebM haben kann, oder ein Problem, was man an WebM haben kann, die Spezifikation stinkt wohl, weil im Wesentlichen ist die Spezifikation wohl darauf angewiesen oder besteht daraus, dass da irgendwer mal Source Code vom N- oder D-Coder genommen hat, da einfach reingeklebt hat und gesagt hat, das hier ist die Spezifikation. C-Source ist keine Spezifikation. Und übrigens dadurch, dass die offizielle Implementation zum N-Coden und D-Coden denselben Code benutzt, ist der zu sich bug-kompatibel. Aber wenn jemand das Ding nachbauen will, dann viel Spaß. Soll angeblich aber so viel besser als Theora sein. Und ja, ob das irgendjemand benutzen will, ist dann noch die andere spannende Frage. A bunch of companies are listed as supporting, including Mozilla, Opera and Adobe. There are 2 big ones that are missing, though. Ja gut, Microsoft hat schon gesagt, im IE9 wollen sie das aber auch supporten. So, plus die MPEG LA, die Licensing Agency ist es, glaube ich, für H264, die hat jetzt auch gesagt, okay, dann werfen wir mal einen Blick drauf, ob da nicht das eine oder andere H264-Patent gebrochen wird. So, dann gab es das Update Twitty, habe ich es genannt. Twitter for iPhone heißt Tweety jetzt, ist kostenlos und ist irgendwie gestern irgendwann im Laufe des Tages verfügbar geworden. Ich weiß nicht genau wann, weil irgendwann muss es sich versehentlich mit runtergeladen haben. Ich hatte es nur plötzlich auf dem iPhone und habe erstmal nicht schlecht geguckt, weil der Icon ist irgendwie... Aber ja. Und ja, das gibt's dann auch mit inoffiziell, ist aber im Wesentlichen Tweety 2 mit ein paar Kleinigkeiten verbessert. So. Und dann eine Meldung, über die ich mich jetzt die letzten Tage, die letzten zwei, drei Tage regelmäßig geärgert habe. Mi 404O. Mivio wirft gerne und häufig mit 404 Fehlern, wenn man versucht, irgendeine MP3-Datei runterzuladen. Wegen, weil irgendwas Customer Hash wäre falsch. Ich habe keine Ahnung, was denen ist. Irgendwann fangen sie sich dann wieder ein. Heute früh haben sie mich aber auch schon wieder mit einem 404 beworfen. Also, ja, wenn ihr das hier hören konntet, hat entweder der Fehler sich gerade mal verzogen oder ihr wart energisch und habt einfach so lange dagegen getreten, bis irgendwann der Download funktioniert hat. Das ist nämlich der Trick, den ich inzwischen mache. So, und da ist irgendwie alles einmal quer durch die Landschaft betroffen, was bei Mivio gehostet wird. Videos, Audios, Podsafe Music Network reißt es genauso mit runter. Ich hatte erst so die dumpfe Vermutung, vielleicht ist das Content Delivery Network im Arsch. Aber der Fehler kommt zu einem Zeitpunkt, wo noch gar nicht versucht wurde, das CDN anzufassen. Also ist wahrscheinlich MediaPodshow.com im Arsch. Aber ja. So, und dann kommen wir in die Musikecke. In der Musikecke wohnt eine Band, Dave Stewart and His Rock Fabulous Orchestra, mit einem Titel, den könnt ihr irgendwo schon mal gehört haben. Lily Was Here heißt er nämlich. Und ja, das ist derjenige Lily Was Here. Nachdem ich den allerdings im Podsafe Music Network gefunden habe, habe ich beschlossen, darauf lasse ich es jetzt mal ankommen. Ne, die Rechte liegen übrigens laut GEMA auch bei einem Dave Stewart. Und die GEMA ist der Meinung, sie hätte an Lily Was Here Rechte. Da bin ich der Meinung, wenn der Dave Stewart die Rechte hält und diese eine konkrete Version hier konkret von ihm geschützt ist, dann hat die GEMA da keinen Anspruch dran. Aber ja, ist 5 Minuten und 5 Sekunden lang. Das Album dazu heißt übrigens The Dave Stewart Songbook Volume 1. So. Und danach kommen dann 9 Minuten 48 aus der STS 132 Launch Coverage. An dem Audio, an dem knapp 10-minütigen Audio, habe ich übrigens insgesamt so bummelig 2 Stunden gesessen. Ist übrigens gerade windig, ich höre nur nicht, dass ihr es hört. Ja, also 2 Stunden habe ich an diesen 3 Videos gesessen, aus denen das rauskam. Dafür ist allerdings auch wieder mal, ja, jetzt hört ihr es, auch mal wieder was ganz Nettes rausgekommen. Inklusive einem Intro, wie es sich gehört. Und ja, allem anderen. So, und dann? Dann sage ich erstmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was immer ihr sonst noch so getan habt, um mich hier hören zu können. Drohe schon mal damit, dass nächste Woche iPad ist und ich deswegen nicht genau weiß, wann ich denn zum Aufnehmen komme. Weil morgens werde ich zum Apple Store fahren und erst wenn ich aus dem Apple Store wieder zurück bin, kann ich gucken, was ich dann noch mit dem Rest des Tages angefangen kriege. Aber ja. Ja, ich bin hier jetzt auch genau an der falschen Stelle für so ein Tatütata. So, und dann sage ich jedenfalls erst einmal danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was immer ihr sonst noch so getan habt, um mich hören zu können. So, nun. Und bis zum nächsten Mal, was, wie gesagt, eventuell möglicherweise vielleicht nächste Woche sein könnte, wenn ich aus dem Apple Store wieder zurück bin, mit oder ohne iPad, ist dafür, glaube ich, erstmal noch nicht wichtig. Und viel Spaß mit Lily Was Here und der STS 132 Launch Coverage. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt.
From Launch Complex 39 at the Kennedy Space Center in Florida, this is Shuttle Launch Control at T-minus 3 hours and holding. We are now about to enter the final 5 hours of the countdown for the launch of Atlantis on mission STS-132. This is the 132nd launch of the Space Shuttle program, the 32nd launch of Space Shuttle Atlantis, and the 34th shuttle flight to the International Space Station. This will be a 12-day mission with the landing at Kennedy Space Center currently planned for May 26th at 8:44 a.m. There are 6 astronauts who will shortly be aboard Atlantis en route to a rendezvous with the International Space Station. There are 3 planned EVAs, or spacewalks, during the mission that will last approximately 6 hours. During the 1 week period that Atlantis will be docked with the International Space Station.
And attention on the net, this is the entity performing the launch status checks. Verify ready to resume count and go for launch. OTC.
OTC is go.
TBC.
TBC is go.
PTC.
PTC is go.
LPS.
LPS is go.
Houston flight.
Houston flight is go.
Mila.
Mila's go.
STM.
STM is go.
Safety console.
Safety console is go.
SDE.
SDE is go.
LRD.
LRD is go.
SRO.
SRO is go. You have range clear to launch.
And CDR.
Atlantis is go.
I copy all. And launch director, NTD.
Launch director.
Yes, sir. At this time, the launch team is ready to proceed.
I copy that, Jeremy. Thank you. KC, chief processing engineer. Verify no constraints to launch.
No constraints.
Thank you, Steve. Payload launch manager.
Mike, for our Russian partners and the rest of the ISS processing team, we'll go.
Copy that. Thanks, Bill. KC, safety and mission assurance.
KC, safety and mission assurance is go, Mike.
Thank you, Mark. Range weather.
Weather has no constraints for launch, Mike.
Okay. Ops manager.
Mike, the MMP's in good shape. Shuttle program is go to let you launch Atlantis.
Okay. Copy that. Thank you. Atlantis, launch director.
Go, sir.
Okay, Hawk, on behalf of all the manufacturing, processing, flight, and launch teams that have worked on Atlantis since March of 1980, I'd like to wish you all good luck, Godspeed, and have a little fun up there.
Thanks, Mike. Those are great words. And like you said, there's a thousand of folks out there that have taken care of this bird for a long time. Right now, a special thanks to Orbiter for getting us off the pad today. And we're going to take her on our 32nd flight. And if you don't mind, we'll take her out of the barn and make a few more laps around the planet. Nove Rasyet, Prihodit, Nastansiu. Paiekli.
Thanks, Hawk. I understood all that. And we'll try to get you out of here on time.
Good, man.
And NTD Launch Director, you are clear to launch Atlantis.
Copy that, Launch Director.
The countdown clock will resume on my mark. 3, 2, 1, mark.
T-minus 9 minutes and counting.
VLS auto sequence has been initiated.
The ground launch sequencer, the primary computer here in the firing room, is now in control of the countdown. We'll be checking over 1,000 parameters in the launch sequence for Space Shuttle Atlantis in the next 9 minutes.
T-minus 9 minutes and counting. VLS auto sequence has
been
initiated.
Folks, we're inside the 9-minute mark. We are counting. We are, and I am, in the ascent checklist.
Beginning now to retract the crew orbiter access arm.
VLS is go for orbiter access arm retract.
Atlantis crew, our team has worked hard, and it's with great pride that we send the first last crew of Atlantis to the International Space Station with the mini research module to be installed.
Teresa Anulis, our orbiter test conductor today from United Space Alliance, preparing now to retract the gaseous oxygen vent arm, the GOX beanie cap, the vent hood.
CLT, OTC, clear con warning memory, verify no unexpected errors.
That's in here.
Fuel cells going to internal reactants.
OTC, PLT, caution warning clear, no unexpected errors.
Copy. Atlantis, close and lock your visors and initiate O2.
OTC, that is in work.
25.
Solid rocket booster nozzle gimbal check. Firing chain is armed. Sound suppression water system activated. T-minus 13, 12, 11, 10, 9, 8. Go for main engine start. 6, 5, 4, 3, 2, 1. And 0 and liftoff of Space Shuttle Atlantis, reaching the crest of its historic achievements in space.
And Houston, Atlantis is in a roll.
Roger, roll.
Houston is now controlling. The roll maneuver is complete. Atlantis is in a heads-down position on course for a 51.6 degree, 136 by 36 statute mile orbit. And the three main engines on Atlantis have now been throttled down to 72% of rated thrust. As the orbiter prepares to pass through the area of maximum dynamic pressure on the vehicle in the lower atmosphere. Engines now beginning to throttle back up.
Atlantis, you are go at throttle up.
Copy, go at throttle up.
All three engines looking really good, back at full throttle now. At liftoff, the fully fueled shuttle, boosters, and external tank weighed 4.5 million pounds. It now has burned half of that liftoff weight in propellant. 1:30 into the flight, all three auxiliary power units that provide hydraulic power to the orbiter's systems in good shape, as are the fuel cells, providing electricity to all of the systems on board. Atlantis is already 19 miles in altitude, downrange from the Kennedy Space Center, 20 miles, traveling 2,500 miles per hour. Coming up on staging, the point at which the twin solid rocket boosters burn out and separate from the orbiter. Booster separation confirmed. The onboard guidance system has done its job of settling out any of the dispersions that have been introduced at the booster separation. Atlantis's performance thus far is exactly as planned as Atlantis heads into orbit, flying heads down, wings level into a historic sunset on its 32nd mission.
Atlantis, you are two-engine tau.
Copy, two-engine tau.
Preston Miko, single engine Zaragoza 104.
Atlantis, you are Preston Miko and single engine Zaragoza 104.
Boosters, flight boost down plan.
Copy, now Preston Miko, single engine Zaragoza 104.
Keep going.
And of course, I got the roll.
Lucky dog.
Copy that. Nominal shutdown plan, prop plus
flight
X.
Go for both.
Copy.
Atlantis, we will have a nominal shutdown on all three. You will be go for the plus X, go for the pitch.
Atlantis copies nominal shutdown, go for the plus X, go for the pitch.
Good read back.
Miko, Miko confirmed.
Happy Miko.
Flight photo nominal Miko, ohms 1 not required.
Happy that. Folks, I'll meet you in the post ohms 1 pages.
ET set. Good control and set point.
Copy. Fido, I'll take your ohms 2 TIG when you've got it.
3730, preliminary flight.
3730, copy.
Copy.
Atlantis, we saw nominal MECO, ohms 1 not required. Preliminary ohms 2 TIG will be 37:30. We'll meet you in the post ohms 1 procedure, and welcome back to space for you and your veteran crew.
Copy, 3730. It's good to be back, Scorch, as you know. And ohms 1 is not required.